ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den Attentäter des Anschlags auf den früheren Präsidenten Park Chung-hee. Sie hören außerdem unsere Buchtipps und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea nutzt für Gespräche über US-Zölle alle zur Verfügung stehenden Kanäle. Seoul bekundet Bereitschaft zur Aufnahme nordkoreanischer Kriegsgefangener. Gericht beschließt Aufschub der Urteilsverkündung im Fall der Zwangsrückführung nordkoreanischer Fischer. Südkorea nutzt für Gespräche mit den USA über die neuen Zölle alle zur Verfügung stehenden Kanäle. Die Regierung gebe ihr Bestes, um Unsicherheiten für die Industrie abzubauen, sagte Handelsminister Chung In-kyu am Donnerstag bei einem Treffen zum Handel mit den USA. Daran nahmen die Leiter von 9 privaten Denkfabriken teil, darunter der Konzerne Samsung, Hyundai, LG und POSCO. Das Treffen wurde einberufen, um die möglichen Auswirkungen der von der neuen US-Regierung angekündigten Zölle auf Südkorea und dessen Reaktionsstrategie zu prüfen. Chung kündigte eine engere Zusammenarbeit mit privaten Denkfabriken an, um die Reaktionsstrategie gegenüber den USA laufend anzupassen. US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch gesagt, dass er in einem Monat Zölle auf Autos, Halbleiter, Medikamente und Holz bekannt geben werde. Die südkoreanische Regierung hat die Bereitschaft bekundet, nordkoreanische Kriegsgefangene auf deren Wunsch aufzunehmen. Die Regierung werde den nötigen Schutz und die Unterstützung anbieten, sagt ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch. Nordkoreanische Soldaten seien gemäß der Verfassung südkoreanische Staatsbürger. Die Achtung des freien Willens des Einzelnen in Bezug auf die Rückführung der Kriegsgefangenen stehe im Einklang mit dem Völkerrecht und Gepflogenheiten. Der Beamte fügte hinzu, die Regierung habe bereits der Ukraine diese Position mitgeteilt. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der südkoreanischen Zeitung Chosun Ilbo hatte ein vom ukrainischen Militär gefangen genommener nordkoreanischer Soldat mit Nachnamen Ri gesagt, er wolle einen Asylantrag stellen, um in die Republik Korea reisen zu können. Die angeklagten Beamten im Fall der 2 zurückgeführten nordkoreanischen Fischer bleiben auf freiem Fuß. Das Bezirksgericht Seoul Zentral sprach am Mittwoch die 4 wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Rechtsausübung Angeklagten zwar schuldig, jedoch wurde ein Aufschub der Urteilsverkündung beschlossen. Im Falle des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters Chung Il-yong und des ehemaligen Geheimdienstchefs So-hun zur Zeit der Moon-jae-in-Regierung handelt es sich jeweils um eine 10-monatige Haftstrafe. Der frühere präsidiale Stabschef No Jong-min und Ex-Vereinigungsminister Kim Yong-chol haben eine 6-monatige Haftstrafe bekommen. Das Richtergremium bezeichnete den Aufschub der Urteilsverkündung als derzeit beste Option. Es werde bestätigt, dass die Angeklagten gegen Gesetze verstießen, faktische Nachteile würden ihnen daraus aber nicht erwachsen. Im Jahr 2019 hatte Seoul 2 geflüchtete nordkoreanische Fischer nach Nordkorea zurückgeführt, obwohl sie den Wunsch geäußert hatten, in Südkorea zu bleiben. Die Nordkoreaner hatten im Verdacht gestanden, vor der Flucht 16 Arbeitskollegen getötet zu haben. Die Zurückführung erfolgte 5 Tage, nachdem sie nahe der nördlichen Grenzlinie im Ostmeer vom südkoreanischen Militär gefangen genommen worden waren. Wer ein schweres nicht-politisches Verbrechen wie Mord begangen habe, sei kein Gegenstand des Schutzes, hat es zur Begründung geheißen. Der Strafprozess gegen Präsident Yoon Suk-yeol wegen Hochverratsvorwurfs hat begonnen. Das Bezirksgericht Seoul Zentral eröffnet am Donnerstag um 10 Uhr die erste vorbereitende Anhörung. Yoon erschien selbst zur vorbereitenden Anhörung, obwohl er als Angeklagter dazu nicht verpflichtet war. Unterdessen war heute am Verfassungsgericht außerdem der 10. Verhandlungstermin im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon anberaumt worden. Der chinesische Botschafter in Südkorea Dai Bing hat sich besorgt über eine antichinesische Stimmung geäußert, die von einigen Kräften im Land geschürt werde. Dai gab am Mittwoch auf der Plattform X bekannt, sich am Vortag mit dem Abgeordneten Kim Seok-gi von der regierenden Partei Macht des Volks PPP getroffen zu haben. Kim ist derzeit Vorsitzender des Parlamentsausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung. Sie hätten ein freundschaftliches und tiefgründiges Gespräch geführt. Er habe ernste Bedenken über die Taiwan-Frage und darüber geäußert, dass gewisse Kräfte in Südkorea Gerüchte verbreiteten und eine anti-chinesische Stimmung schürten, teilte der Diplomat mit. Rechtsextreme Gruppen und PPP-Abgeordnete brachten Gerüchte in Umlauf, dass China versucht habe, sich in die Wahlen in Südkorea einzumischen. Ein als Anhänger von Präsident Yoon Suk-yeol bekannter Mann versuchte jüngst sogar, unerlaubt in die chinesische Botschaft einzudringen. Nordkorea hat die USA für den Verkauf atomgetriebener U-Boote an Australien kritisiert. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA kritisiert in einem Kommentar am Donnerstag den Schritt als Aktivierung einer weiteren Nuklearallianz unter Führung der USA. Dies sei ein gefährlicher Versuch, um das politisch-militärische Umfeld in der ohnehin schon instabilen asiatisch-pazifischen Region weiter zu verschlechtern. Die USA würden ein mehrschichtiges nukleares Belagerungsnetz im asiatisch-pazifischen Raum geschaffen haben, sollte zusätzlich zum Nuklearbündnis der USA, Japans und Südkoreas eine weitere Nuklearallianz namens AUKUS vollständig existieren, behauptete die Nachrichtenagentur weiter. Südkorea und die USA haben am Donnerstag über der koreanischen Halbinsel eine gemeinsame Luftübung abgehalten, bei der auch der strategische US-Bomber B-1B zum Einsatz kam. Das gab das Verteidigungsministerium in Seoul bekannt. Es war die erste gemeinsame Luftübung beider Länder seit dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung, bei der strategische Ressourcen der USA auf der koreanischen Halbinsel eingesetzt wurden. Daran nahmen Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35A und F-15K-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe sowie F-16-Kampfflugzeuge der USA teil. Die Übung sei dafür gedacht gewesen, die Fähigkeit der USA zur erweiterten Abschreckung gegen die wachsende von Nordkorea ausgehende Bedrohung mit Atomwaffen und Raketen zu demonstrieren und die Interoperabilität der gemeinsamen Streitkräfte Südkoreas und der USA zu verbessern, so das Ministerium. Ein US-General hat auf die nukleare Triade als Mittel zur Abschreckung Nordkoreas hingewiesen. Die nukleare Triade der USA wäre eine wirksame Abschreckung, selbst wenn Nordkorea in den Besitz ballistischer Interkontinentalraketen ICBM kommt, die das US-Festland erreichen können. Diese Einschätzung präsentierte der Generalmajor der US-Luftwaffe Jason Armagost am Mittwoch bei einem Forum in New York. Dieses wurde von den Organisationen The Korea Society und National Committee on American Foreign Policy veranstaltet. Nukleare Triade steht für die Kombination aus Interkontinentalraketen, strategischen Bombern und U-Boot-gestützten ballistischen Raketen. Im vergangenen Jahr hat es auf der koreanischen Halbinsel mehr Erdbeben als im Durchschnitt der Vergangenheit gegeben. Im Vorjahr gab es auf der koreanischen Halbinsel 87 Beben mit einer Stärke von 2,0 oder höher, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Erdbebenbericht der Wetterbehörde hervor. Zwar gab es im Vorjahresvergleich weniger Beben dieser Größenordnung, es wurde aber der jährliche Durchschnitt von 72,2 überschritten. Das schwerste Erdbeben im vergangenen Jahr ereignete sich am 12. Juni in Puan in Nordcholla. Es erreichte eine Stärke von 4,8. In Nordkorea bebte die Erde 31 Mal. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie auf Kurzwelle, unsere Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch folgen Sie uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie bitte an german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Der ehemalige Chef des Geheimdienstes Kim Tae-gyu hat am 26. Oktober 1979 den damaligen Präsidenten Park Chung-hee erschossen und wurde zum Tode verurteilt. 45 Jahre nach seinem Tod wird der Prozess gegen ihn neu aufgerollt. Das Gericht räumte ein, dass Kim unter dem Kriegsrecht der neuen Militärregierung unter Chun Doo-hwan gefoltert worden sei und hielt es für notwendig, den Sachverhalt neu zu prüfen. Mehr dazu im ersten Beitrag. Am 22. Januar fand im KG Tower in Seoul die erste Verleihung der Social Impact Awards SIA statt. Der Preis wurde auf Initiative erfahrener Persönlichkeiten aus dem Non-Profit-Sektor ins Leben gerufen und zeichnet Organisationen und Einzelpersonen aus, die bedeutende gesellschaftliche Veränderungen bewirken. Das Besondere an diesem Preis ist, dass die Preisträger durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt werden. Mehr dazu im zweiten Teil. Ein Student mit einer schweren zerebralen Lähmung probiert nach 9 Jahren, während sein langjähriger Mentor in den Ruhestand geht. Trotz Schwierigkeiten hat der Professor ihn auf seinem Weg unterstützt und der Student strebt nun selbst eine Universitätsprofessur an. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Abschluss hören Sie den KBS-Buchtipp mit Jan Dirks. Zuerst legen wir etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit dem Lied Drowning, gesungen von Uts. Oh. Am 26. Oktober 1979 erschoss der ehemalige Direktor des südkoreanischen Geheimdienstes Kim Jae-gyu den damaligen Präsidenten Park Jong-hi und dessen Sicherheitschef Cha Ji-chol während eines Banketts in einer geheimen Präsidentenresidenz in Gungjeong-dong im Seoul Stadtbezirk Jungno-gu. Unmittelbar nach der Tat wurde er verhaftet und dem militärischen Sicherheitskommando übergeben. Ein Militärgericht verurteilte ihn wegen Mordes in rebellischer Absicht zum Tode und das Urteil wurde am 24. Mai 1980 vollstreckt. 45 Jahre später wurde die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet, was die historische Bedeutung des Falles erneut in den Mittelpunkt rückte. Das Berufungsgericht in Seoul entschied gestern, am 19. Februar 2025, das Verfahren gegen Kim Jae-gyu wegen Mordes zu rebellischen Zwecken wieder aufzunehmen. Die Entscheidung erfolgte 5 Jahre nach dem Antrag seiner Familie auf Wiederaufnahme des Verfahrens im Mai 2020. Das Gericht stellte fest, dass Kim während der Ermittlungen durch die Untersuchungseinheit des Kriegsrechtskommandos unter der neuen Militärregierung von Chun Doo-hwan gefoltert wurde. Tagelange Schläge und Elektroschocks wurden dokumentiert, was die Rechtswidrigkeit der damaligen Ermittlungen untermauert. Nach der Strafprozessordnung kann ein Urteil angefochten werden, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Ermittlungen unrechtmäßig geführt wurden. Kim wurde einen Monat nach seiner Verhaftung vor ein Militärgericht gestellt und in erster Instanz zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde auch in der Berufung aufrechterhalten und nur 3 Tage nach der letztinstanzlichen Entscheidung vollstreckt. Unmittelbar nach dem Attentat erklärte der Leiter der Ermittlungseinheit Chun Doo-hwan, Kim habe den Präsidenten aufgrund von Wahnvorstellungen ermordet, um selbst an die Macht zu gelangen. Kim verteidigte sich jedoch im Prozess damit, dass er das Herz des Yushin-Regimes getroffen habe, um die Demokratie wiederherzustellen. Es sei eine geplante Revolution gewesen. Das Yushin-Regime bezieht sich auf die autoritäre Herrschaft Park Jong-hees, die 1972 mit der Verabschiedung der Yushin-Verfassung begann. Diese räumte dem Präsidenten nahezu uneingeschränkte Machtbefugnisse ein, darunter das Recht, ohne parlamentarische Kontrolle per Dekret zu regieren und unbegrenzt wiedergewählt zu werden. Die politische Opposition wurde massiv unterdrückt, Kritiker wurden verhaftet oder verfolgt und das Militär spielte eine dominante Rolle im Regierungsapparat. Viele Kritiker sahen im Yushin-Regime eine Diktatur, die den demokratischen Prozess in Südkorea erstickte. Kim Jong-suk, die jüngere Schwester von Kim Jae-gyu, sagte 2020 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP, ein Mörder muss bestraft werden, aber mein Bruder hat Präsident Park nicht getötet, um selbst Präsident zu werden oder das Land zu verraten. Sie erinnerte sich an den einzigen und letzten Besuch ihrer Familie bei ihrem Bruder am Tag vor seiner Hinrichtung. Keines der Familienmitglieder wusste zu diesem Zeitpunkt, dass Kim am nächsten Tag hingerichtet werden würde. Sie sagte, dass ihr Bruder niemandem vollständig erklären konnte, warum er diese Tat begangen hatte. Ihr Bruder habe vor der Hinrichtung gesagt, sie solle nicht für sein Leben beten, sondern zuerst für die Kinder des Präsidenten. An Dong-il, der Pflichtverteidiger von Kim Jae-gyu, erklärte, dass der damalige Prozess ohne Rücksicht auf rechtsstaatliche Prinzipien geführt worden sei und das Militär Einfluss auf das Verfahren genommen habe. Vor Gericht sagte er, dass das Militär dem Gericht Notizen zukommen ließ, um die Entscheidung zu beeinflussen. Er sagte auch aus, dass Kim von Sicherheitskräften mit Telefonkabeln Elektroschocks verabreicht worden seien. Diese Aussagen stützen die Behauptung, dass der damalige Prozess nicht fair war. Die Familie von Kim Jae-gyu argumentierte, dass sein Verfahren vor einem Militärgericht nicht dem Gesetz entsprach, weil Kim Zivilist war und dass die Militärregierung unter Chun Doo-hwan unrechtmäßig Einfluss auf das Verfahren genommen hatte. Außerdem habe das Militärgericht rechtswidrig über Straftaten geurteilt, die vor der Verhängung des Kriegsrechts begangen worden seien, und Kim Jae-gyu habe keine Rebellion zum Sturz der Regierung angezettelt. Die Wiederaufnahme des Verfahrens könnte die historische Bewertung des Attentats vom 26. Oktober 1979 grundlegend verändern. Während Präsident Park für sein wirtschaftliches Erfolgsmodell gelobt wurde, wurde seine autoritäre Herrschaft oft kritisiert. Die Entscheidung des Gerichts könnte dazu führen, dass die Taten Kim Jae-gyus nicht mehr als bloße Rebellion, sondern als revolutionärer Akt zur Wiederherstellung der Demokratie neu bewertet werden. Am 22. Januar fand im KG Tower in Seoul die erste Verleihung des Social Impact Award, kurz SIA, statt. Der Preis wurde auf Initiative von 10 erfahrenen Persönlichkeiten aus dem Non-Profit-Sektor ins Leben gerufen, um Organisationen und Einzelpersonen auszuzeichnen, die einen bedeutenden sozialen Wandel bewirken. Ziel des SIA ist es, positive soziale Einflüsse zu fördern, indem herausragende soziale Initiativen sichtbar gemacht und unterstützt werden. Besonders bemerkenswert ist, dass die Gewinner durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt werden. Die Preise wurden in 3 Hauptkategorien vergeben. Der Innovationspreis für Organisationen, die neue Lösungen für gesellschaftliche Probleme entwickeln, ging an Social Value Lab, das mit der Plattform Wake eine Möglichkeit bietet, soziale Initiativen gemeinschaftlich umzusetzen. Mehr als 18.000 Menschen haben bisher an 207 Kampagnen teilgenommen. Der Kreativitätspreis, der für Organisationen gedacht ist, die sich kaum beachteten sozialen Themen widmen, ging an die Kinderhilfsorganisation Seum, die sich für die Rechte von Kindern inhaftierter Eltern einsetzt. Die Organisation unterstützt diese Kinder finanziell und beratend, setzt sich für Gesetzesänderungen ein und führt Kampagnen zur Verbesserung der gesellschaftlichen Wahrnehmung durch. Die Firma Samsung Electromechanics wurde für ihr Engagement gegen Cybermobbing mit dem Hodling-Preis ausgezeichnet. Der Hodling-Preis zeichnet Organisationen aus, die durch Kooperation und Solidarität zur sozialen Stabilität beitragen. Samsung Electromechanics führt seit 2020 gemeinsam mit 4 Samsung-Tochtergesellschaften, der sozialen Organisation Fruit of Love, der Polizei, dem Bildungsministerium, dem Ministerium für Geschlechtergleichstellung und der Stiftung Blue Tree das Projekt Blauer Elefant zur Prävention von Cybergewalt durch. Zusätzlich wurde der Sonderpreis an Einzelpersonen oder Organisationen verliehen, die über einen längeren Zeitraum hinweg positive soziale Veränderungen bewirkt haben. Der Sonderpreis ging an den Sänger und Rapper Sean, der sich mit dem Spendenmarathon 815 Run für die Nachkommen von Unabhängigkeitskämpfern einsetzte. Seit 2020 läuft er jedes Jahr am 15. August 81,5 Kilometer und hat in den vergangenen 5 Jahren gemeinsam mit 31.000 Bürgern und 270 Unternehmen insgesamt 5,8 Milliarden Won, rund 40,3 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Der Preis wurde in mehreren Schritten vergeben. Zunächst nominierten gemeinnützige Organisationen potenzielle Kandidaten. Anschließend prüfte das SIA-Exekutivkomitee die Vorschläge und traf eine Auswahl. Über diese Finalisten stimmten dann mehr als 1.200 Bürgerinnen und Bürger ab, bevor das SIA-Komitee, bestehend aus Experten für gemeinnützige Arbeit, die endgültigen Preisträger bestimmte. Im Anschluss an die Preisverleihung fand eine Podiumsdiskussion mit den Preisträgern statt, bei der die Bedeutung der Bürgerbeteiligung für den sozialen Wandel hervorgehoben wurde. Yi Kyung-nim von Seum berichtete, wie durch den Einsatz engagierter Bürger eine Gesetzesänderung zum Besuchsrecht von Kindern inhaftierter Eltern erreicht werden konnte. Shan berichtete, dass die jährliche 81,5 Kilometer lange Strecke des 815 Run eine enorme körperliche Herausforderung darstelle. Aber die Teilnahme tausender Menschen gebe ihm Kraft und Motivation. Yi Eun-hee vom Social Value Lab betonte, dass sich immer mehr Einzelpersonen, insbesondere junge Menschen in ihren 20ern und 30ern, aktiv an Projekten beteiligen, mit denen gesellschaftliche Veränderungen herbeigeführt werden sollen. Zum Abschluss der Podiumsdiskussion äußerten die Teilnehmer ihre Hoffnungen für die Zukunft des SIA. Sean sagte, dass ein einzelner großer Beitrag wertvoll ist, aber viele kleine Beiträge von vielen Menschen eine noch größere Wirkung haben. Kim Do-young, Vorsitzender des SIA-Exekutivkomitees, fügte hinzu, dass der SIA eine Plattform für nachhaltige soziale Innovation werden sollte, in dem erfolgreiche Projekte mit Experten- und Bürgerbeteiligung weiter gefördert werden. Ein Student mit einer schweren Zerebralparese, der selbst einfache Gespräche nur mit großer Mühe führen kann, erhält endlich seinen Doktortitel. Der Professor, der ihn 9 Jahre lang aufopferungsvoll unterstützt hat, wird nach dieser letzten Abschlussfeier in den Ruhestand gehen. Wie die Universität Daegu mitteilt, wird der 27-jährige Yu Chang-gun, der in Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Sprach- und Hörbehinderung promoviert, am 21. Februar bei der Abschlussfeier der Universität für seine herausragenden Forschungsleistungen mit dem Preis für exzellente Forschung und dem Preis des Alumni-Vorsitzenden ausgezeichnet. Gleichzeitig wird sein langjähriger Mentor Professor Choi Seong-gyu vom Fachbereich Sonderpädagogik für die Grundschule nach dieser letzten Abschlussfeier in den Ruhestand treten. Die beiden beschreiben ihre Beziehung als die eines Freundes, der die Flasche öffnet, eine Anspielung darauf, dass Yu selbst nicht in der Lage ist, den Deckel einer Cola-Flasche zu öffnen. Seit Yu 2016 sein Studium an der Universität Daegu begann, hat Professor Choi ihn auf seinem gesamten akademischen Weg bis zum Doktortitel begleitet. Als Yu sich die Studiengebühren für den Master nicht leisten konnte, stellte ihm Professor Choi ohne Zögern 3 Millionen Won, umgerechnet etwa $2.100, zur Verfügung. In seinen 20 Jahren als Hochschullehrer hat er insgesamt 76 Millionen Won, etwa $52.700 an Stipendien für finanziell benachteiligte Studierende gespendet. Es gab auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Als Yu im letzten Jahr seines Bachelorstudiums war, riet ihm Professor Che, sich auf die Lehrerprüfung vorzubereiten, um finanziell abgesichert zu sein. Doch Yu entschied sich für ein weiterführendes Studium. Auch bei der Wahl des Forschungsgebiets gingen die Meinungen auseinander. Während Che ihm den Bereich der körperlichen Behinderungen empfahl, entschied sich Yu dafür, bei Che als Doktorvater zu bleiben. Seine unermüdliche Studienmotivation zeigte sich darin, dass er manche Vorlesungen bis zu 7-mal besuchte, um sein Wissen zu vertiefen. Während seines Promotionsstudiums veröffentlichte Yu insgesamt 7 wissenschaftliche Arbeiten als Erstautor oder alleiniger Autor, darunter 2 in der renommierten internationalen Fachzeitschrift Scopus. Zu seinen Hauptforschungsgebieten gehörten Unterrichtsmethoden für Lehrer an Schulen für körperbehinderte Kinder, die berufliche Integration von Lehrern mit Behinderungen und eine vergleichende Analyse von Illustrationen in koreanischen Grundschullehrbüchern im Hinblick auf die Sensibilisierung für Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus verfassten Yu und Che gemeinsam eine qualitative Studie über die berufliche Entwicklung von Lehrkräften mit Behinderungen vor und nach ihrem Berufseinstieg, die in der Zeitschrift der Koreanischen Gesellschaft für körperliche, mehrfache und gesundheitliche Behinderungen veröffentlicht wurde. Professor Choi lobte insbesondere Yus ausgeprägte Bereitschaft zur wissenschaftlichen Selbstreflexion. Nach Abschluss seines Studiums wird Yu, wie von seinem Professor empfohlen, die Prüfung für das Lehrerzertifikat ablegen. Sein langfristiges Ziel ist es, in die USA zu gehen, um dort zu studieren und später selbst als Professor Studierende auszubilden. Professor Choi hingegen wird sich nach seiner Pensionierung für die Verbesserung der Bildungssituation hörgeschädigter Menschen einsetzen. Die diesjährige Abschlussfeier mag seine letzte als Hochschullehrer sein, aber er werde Yu Chang-gun weiterhin unterstützen und begleiten, bis er selbst als Professor lehrt, sagte er. Der Präsident der Universität Daegu, Park Sun-jin, betonte, dass sich das Bildungsumfeld im Laufe der Zeit stark verändert habe. Yu und Professor Choi seien jedoch ein leuchtendes Beispiel dafür, dass es immer noch Lehrende und Studierende gebe, deren Beziehung von gegenseitigem Engagement und Respekt geprägt sei.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Die Autorin Cho Nam-ju wurde international vor allem durch ihren Bestseller Kim Ji-young, geboren 1982, bekannt, den wir Ihnen in dieser Reihe auch schon vorgestellt haben. In ihren Werken geht es oft um die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen und von Menschen aus der Unterschicht. Dies gilt auch für den Roman »Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah«, eines ihrer frühen Werke, 2016 im Original, 2024 auf Deutsch erschienen. Ko Mani, die Ich-Erzählerin der Geschichte, wächst als Einzelkind in einem ärmlichen, heruntergekommenen Stadtviertel, einem sogenannten Mondviertel, auf. Kleine Häuschen dicht an dicht, ineinander verschachtelt, enge Gässchen, schmale Treppen, Telegrafenmasten, ein Gewirr aus Stromdrähten, Blumentöpfe vor den Hauseingängen, alles irgendwie provisorisch wirkend, so sieht es da aus. Viele der Wohnungen haben nicht einmal eine Sitztoilette mit Spülung. Die Familie lebt am Rande der Armut. Manis Vater hat als Tagelöhner auf dem Bau gearbeitet und betreibt nun einen Dokbuki-Imbiss. Und ihre Mutter ist leicht geistig behindert und nicht berufstätig. Als Kind sieht Mani 1988 Fernsehbilder der Sommerolympiade in Seoul. Beginnt von einer Karriere als rhythmische Sportgymnastin zu träumen und wird von der Mutter zunächst zu Aerobic und dann zu Turnkursen geschickt, wo ihr die Lehrerin ein Video der früheren Kunstturnlegende Nadia Comaneci zeigt. Mani ist tief beeindruckt und identifiziert sich fortan mit ihrem Star. »Ich bin als Comaneci wiedergeboren worden«, behauptet sie, sich der Tatsache nicht bewusst, dass ihr Idol ja noch lebt. Trotz aller Begeisterung kann Mani turntechnisch mit ihren seit früher Kindheit geschulten Kameradinnen allerdings nicht mithalten und gibt das Kunstturnen schließlich am Tag ihrer ersten Periode auf. Inzwischen ist Mani erwachsen. Unverheiratet lebt sie, wie in Korea üblich, noch immer bei ihren Eltern. Nachdem sie 10 Jahre in einer Firma gearbeitet hat, wird ihr gekündigt und sie verliert ihre finanzielle Sicherheit. Nun steht, wie man hört, die Sanierung des alten Stadtteils bevor. Die alten Häuser sollen abgerissen und durch moderne Apartment-Hochhäuser ersetzt werden. Die Bewohner des Viertels sind begeistert von der Aussicht, ihre Häuschen nun zu hohen Preisen verkaufen und von dem Geld schließlich selbst in eine neue Hochhaussiedlung ziehen zu können, die nicht nur Bequemlichkeit, sondern auch höheres gesellschaftliches Prestige verheißt. Die Mutter wünscht sich schon seit Jahren nichts sehnlicher als eine Apartmentwohnung und weder für den erfolglosen Imbissbetreiber noch für seine arbeitslos gewordene Tochter besteht ein Grund, länger hier in diesem Viertel wohnen zu bleiben. Der Vater, der vorab erfährt, dass das gesamte Sanierungsprojekt zu platzen droht, beschließt, das Haus rasch zu verkaufen, ehe die nun enorm gestiegenen Immobilienpreise wieder abstürzen. Als ein potenzieller Käufer die Wohnung besichtigt, steht die Familie vor der Gewissensentscheidung, ob sie dem ahnungslosen Mann die überteuerte Wohnung andrehen oder ehrlich sein soll. Cho Nam-ju, die selber in so einem Mondviertel aufgewachsen ist, liefert eine authentische, einfühlsame und oftmals auch humorvolle Schilderung des ganz gewöhnlichen Lebens in prekären Verhältnissen und stellt gemeinsam mit ihrer Protagonistin die Frage,
ob es sich lohnt, in solch einem Leben zu träumen. Jo-Nam-ju, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Übersetzt aus dem Koreanischen von Jan-Henrik Dirks, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das Buch hat 288 Seiten und kostet 23 Euro. Das war der KBS-Buchtipp für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Please, gesungen von Shim Kyu-san. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich von Ihnen für diese Woche. Tschüss.
Koreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch, heute mit der folgenden Szene aus der Fernsehserie Discovery of Love.
나중에 다시 연락드리죠.
아, 휴일인데 윤 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요.
멀리 안 나갑니다.
Chun-woo beobachtet heimlich, wie Teamleiter Yoon seiner Mitbewohnerin Sol ein Liebesgeständnis macht. Er platzt genau in dem Moment herein, als sie Teamleiter Yoon eine Antwort darauf geben will. Da er selbst in Sol verliebt ist, will er keinesfalls zusehen, dass ihm Teamleiter Yoon zuvorkommt. So schickt Chun-woo ihn schleunigst nach Hause und ruft ihm noch unseren Ausdruck der Woche zu. Bolli annagamnida. Noch einmal. Bolli annagamnida, für ich verabschiede mich von Ihnen hier. Gegenüber Personen, die Sie duzen, sollten Sie die nicht höfliche Variante mit der vertraut konjugierten Verbform naga des Verbs nagada für hinausgehen verwenden. Bolli annaga. Noch einmal. Bolli annaga. Hier noch einmal die formell höfliche Form im O-Ton.
멀리 안 나갑니다. 멀리 안 나갑니다. 멀리 안 나갑니다.
Heute wollen wir uns mit dem Ausdruck Shiseyu für Ruhen Sie sich aus dem folgenden Satz von Juno beschäftigen.
얼른 들어가 쉬세요. 얼른 들어가 쉬세요. 얼른 들어가 쉬세요.
얼른 들어가 쉬세요. Gehen Sie schnell und ruhen Sie sich aus. Am Ende des Satzes können Sie die Befehlsform 쉬세요 heraushören. 쉬세요 besteht aus dem Verbstamm 쉬 des Verbs 쉬다 für sich ausruhen und der höflichen Imperativendung 세요. 쉬세요 noch einmal 쉬세요 bedeutet also einfach ruhen Sie sich aus. So können Sie zum Beispiel nach einem harten Tag bei der Verabschiedung zu Kollegen sagen, dass sie sich zu Hause ausruhen sollten oder zu jemandem, der krank ist. Gegenüber Freunden und Jüngeren, vor denen Sie keine Höflichkeitsformen verwenden, sollten Sie die nicht höfliche Form benutzen. Dafür brauchen Sie nur an den Verbstamm shi des Verbs shida für ausruhen die nicht höfliche Imperativendung o anzuhängen. Das wäre dann shio. Ich wiederhole. 쉬어. Hören Sie sich zum Schluss noch einmal den ganzen Dialog im O-Ton an.
나중에 다시 연락드리죠.
아, 휴일인데 윤 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요. 멀리 안 나갑니다.
그 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über sogenannte Tanga, mit denen sich Panzo die Sänger aufwärmen, und den Meistersänger Kwon Sam-duk. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje, bleiben Sie dran! Eine Panzo-Aufführung dauert oft mehrere Stunden. Panzo-Sänger und Sängerinnen singen daher vor einer Aufführung oft kurze Lieder namens Tanga. Damit überprüfen sie den Zustand ihrer Stimme und stimmen das Publikum auf die kommende Aufführung ein. Panzo bringen das Publikum oft zum Lachen und Weinen und nehmen es mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Um das Publikum nicht schon vor Beginn der eigentlichen Aufführung zu ermüden, sind Tanga daher meist eher ruhige und einfache Lieder. Sie beschreiben schöne Landschaften oder erzählen von historischen Figuren. Das Tanga Hunamga zählt zum Beispiel verschiedene Orte im Südwesten Koreas auf. Das Lied beginnt wie folgt. Ein alter Mann aus Hampyeong will in seine Heimatstadt Gwangju zurück. Er leiht sich ein Fischerboot aus Jeju und reist nach Haenam. Die Sonne, die über Hunyang aufgeht, scheint auf Pusong, der Morgennebel von Kosan hüllt ganz Yeongam ein. Bei den Namen Hampyeong, Gwangju, Jeju, Haenam, Hunyang, Pusong, Kosan und Yeongam handelt es sich um Ortsnamen in der südwestlichen Hunnam-Region. Hören wir dieses Hunnam-Ga nun vom Komungo-Spieler Shin Kwe-dong. Er begleitet sich selbst auf der Zither Komungo.
Hampyeong, Jeju, 늙은 몸이 Gwangju, 고향을 보려고 제주선 이어차고 해나 부르 건너갈 겸 흥양의 도전 해는 보성을 비춰있고 도산은 알지만에 영암을 둘러있다 타인하신 우리 정을 예약을 정하이 삼태율경 순천신이오 방맥수령은 지난이라 구창동 높이 앉아 아주 분여
Unser Künstler diese Woche ist Kwon Sam-duk, dessen Karriere vom späten 17. Jahrhundert bis zum frühen 18. Jahrhundert dauerte. Pansori war ursprünglich ein Genre, das vom einfachen Volk genossen wurde. Doch gegen Ende der Joseon-Ära wussten auch Adlige und sogar König Kojong Pansori zu schätzen. Die Sänger und Sängerinnen selbst stammten aber auch dann noch aus den unteren Schichten. Kwon Sam-duk dagegen kam aus einer adligen Familie. Adlige durften damals nicht arbeiten, außer als Politiker oder General. Seine Familie war daher entsetzt, dass er Pansori singen wollte. Die Ältesten seiner Familie drohten ihm, ihnen eine Strohmatte einzurollen und zu Tode zu prügeln, wenn er sich nicht vom Pansori lossagte. Aber Kwon Sam-duk entschied sich für den Tod und bat nur darum, vorher einmal singen zu dürfen. Die Ältesten gestatteten ihm seinen Wunsch, und als sie ihn singen hörten, war das so schön und rührend, dass sie ihn einfach nicht umbringen konnten. Sie beschlossen daher, ihn nur aus der Familie zu verstoßen. Kwon Sam-duk entwickelte schließlich einen ganz eigenen Gesangsstil namens Hollongde. Dieser Gesangsstil wird meist für Figuren benutzt, die eigentlich nichts drauf haben, aber sich groß aufspielen. Eine der Pansori-Szenen, in denen dieser Stil eingesetzt wird, ist aus dem Hyungboga. Der gierige Bruder Nolbu versammelt darin seine Nachbarn, um eine Schwalbe zu fangen und auch reich zu werden. Ein weiteres Beispiel ist die Passage des Chunhyanga, in der die Soldaten des bösen Stadtoberhauptes Chunhyang verhaften. Wenn Pansori-Sänger diese Passagen singen, weisen sie oft darauf hin, dass dieser Gesangsstil auf Kwon Sam-duk zurückgeht. So bringen sie ihren Respekt für den Meistersänger zum Ausdruck. Hören wir nun Pak Dong-jin mit der gerade beschriebenen Szene aus dem Hyungboga.
이놈이 답답하고 환장하고 써서 동네 사람들 부역을 시키는디 삼시 먹고 담양식 술 담배 점심 사주고 이놈이 제비를 몰라 나가는디 이 제비 몰라 나가는 곡주는 옛날 양반 광대 즉 곧 삼덕 씨가 마련했던 것이었다. 꼭 오늘날까지 한 400년을 내놓는 뒤 꼭 이렇게 부르던 것이었다. 제비 우리를 헌납한다. 제비 우리를 헌납한다. 그땐 춘절을 생각하니 사과를 총파리 연전하비로 제비는 물 흔한다 폭퇴심 매진 그 물을 지우려 저들아 병원 제비 물내려 나간다 박능산으로 돌아간다 서양분 들여간진 꽃꼬리 제비인 것이 남병원장의 가치만 모아도 제비인가 없이 지금 열병의 피들기만 봐도 제비인가 없이 연비여천이 손에게만 봐도 제비인가 없이 동창호야 차전집이야 이편은 화두봉, 첫편은 운두봉, 큰흔, 봉맞은 봉. 강릉 하늘로 올라가, 건물 통, 창호에, 쩌저집이야. 니가 어디로 행하느냐. 그 집으로 들어가지 마라. 그 집은 철화길이 지은 집이라 황건이 동경하지 좋은 내 집으로 들어와 부모를 박씨를 보라 당가 천안 부자를 피하지 보라
Die Begleitmusik bei schamanischen Ritualen muss sich immer wieder spontan einer veränderten Situation anpassen. Es ist daher schwierig, dabei festgeschriebenen Melodien zu folgen. Daraus entstand das Genre Shinawi. Shinawi bezieht sich auf eine improvisierte Musik, bei der nur der Rhythmus festgelegt wird. Auch wenn alle Musiker auf ihren verschiedenen Instrumenten improvisieren, passen die Klänge wie auf wundersame Weise perfekt zusammen. Shinawi wird daher gerne Harmonie in Disharmonie genannt oder auch Ordnung im Chaos. Hören wir nun zum Abschluss noch die Volksmusikgruppe des National Gukak Center mit Shinawi. Thank you. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lotje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.